Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang A1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenslang 1, dem Werder beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, dank Ole Werner und dem FC Bayern München haben wir es dann doch geschafft. Nach dem grandiosen Spiel in Hoffenheim, leider, also verteidigungstechnisch gar nicht so schlecht, aber wenn es ein Deppen-Gegentor, eine Deppen-rote Karte war, schnellste der Werder-Geschichte, haben wir es ja noch ganz solide sogar gemacht. Vielleicht wäre auch noch mehr hängen geblieben. Noch ein bisschen Glück, dass die Hoffenheim auch etwas blind waren, ähnlich wie Justin vor dem Tor. Und ja, Gott sei Dank, RB, Bayern die Hausaufgaben gemacht. Und wir hatten davor schon mal gesprochen. Ich finde es erschreckend, dass man ja jetzt schon Stand heute mit 30 Punkten drin bleibt. Ich bin mal gespannt, was dann am Saisonende gereicht hat. Aber letzte Saison waren es auch schon 32 und hatte auch schon ein paar Mal Saisons nach hinten geguckt. Ich glaube, mittlerweile reicht ein Punkt pro Spiel, um drin zu bleiben. Die Liga ist echt schwach. Und ich finde, damit wollte ich jetzt mal starten, dass man die fast aufteilen kann in so zwei Neunergruppen. Ja, die oberen neun spielen irgendwo um europäische Plätze und die unteren neun spielen immer um den Abstieg. Aber jetzt zu dir, du warst live im Stadion, leg mal los.
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Also Punkt 1 schon mal, wenn der Relegationsplatz reichen würde, um nicht abzusteigen, reichen ja diese Saison sogar 29 Punkte. Ne? Das muss ja auch auf die Zunge zergehen lassen. Also die können ja maximal, der 16. holt maximal 29 Punkte, kann sich dann in der Relegation retten. Da musst du dir mal vor Augen führen, dass 29 Punkte dann wahrscheinlich für die Rettung reichen. Und das ist echt schon, ja, ich würde schon, ich sage es, das ist erbärmlich für die Bundesliga. Mit wenig Punkten du in der Klasse bleibst. Also, das ist schon krass. Ja, zum Spiel, Sepp. Ich fahre schön aus Dortmund dann mit Pause 4 Stunden nach Hoffenheim, treffe mich vor dem Spiel mit dem Paulo Marcel, was überragend war, setze mich dann in Schale und habe Freude auf das Spiel. Setze mich gerade hin, weil der Schiri angepfiffen hat, eine rote Karte. Also, Sepp, das war echt das Grauenvollste. Da habe ich ja gesagt, was hast du dir für einen Verein ausgesucht? Das passiert doch auch keinem zweiten Verein und vor allen Dingen, Sepp, ich war ja im Stadion, so eine unnötige rote Karte. Erstmal, wo die unnötige Karte stattfindet, wie er da reingeht, es ist unbeschreiblich. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund. Der muss ja übermotiviert gewesen sein, sonst hätte er das ja nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Stadion waren ja alle, im Stadion kam das gar nicht so rüber. Der lag da, der Hoffenheimer, und dann dachtest du, wann geht's denn jetzt mal weiter? Und dann hat das bestimmt so 10 bis 15 Sekunden gebraucht, bis der Schiedsrichter weggegangen ist. Dann drei Hoffenheimer Spieler auf den Schiedsrichter draufgegangen ist. Da dachte ich, was will der denn jetzt? Immer noch nichts. Und dann hat es bestimmt auch eine Minute gedauert, bis er dann angezeigt hat, dass er rausgeht. Aber mir war sofort klar, dass es die rote Karte war, weil das Foul hat ja direkt vom Daniel Thun, genau da wurde er gefoult. Und der Daniel Thun hat sich null darüber aufgeregt, als er so gezeigt hat. Er hat sich null darüber aufgeregt, dass die rote Karte kam. Also er hat das schon wahrscheinlich geahnt. Ganz im Gegenteil, ich springe mal ganz vor zu dem möglichen Handspiel von Hoffenheim, was ganz am Ende des Spiels war. Da ist Thun ja komplett aus der Haut gefahren. Auch die ganze Bank ist aufgestanden von Werder und Daniel Thun hat da noch gelb gekriegt. Also ich wollte euch nur damit sagen, ich habe sofort gewusst, das ist eine rote Karte. Dann, ich weiß nicht, ob ich zu sehr die grün-weiße Brille aufhabe, weil ich im Stadion gesessen habe. Ich war nur mega überrascht, wie gut wir mit den 10 Leuten mitgehalten haben. Natürlich endlich, Sepp, Marco Friedl hat uns erhört, ne? Endlich hat er mal auf den Tisch gehauen. Hast du gehört, wie der sich geäußert hat nach dem Gegentor? Was der dazu gesagt hat? Kindergarten und Flugzeuge beobachtet und so weiter und so fort. Dann dachte ich, ja, warum kommt sowas denn am 33. Spieltag? Sowas muss er doch mal raushauen am 20. Spieltag. Also super Kommentar von ihm. Also da haben wir natürlich Tiefschlaf. Das Tor darf niemals passieren, bin ich hundertprozentig bei ihm. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, schreibt es, lieber User, schreibt es rein, wenn ich zu sehr die grün-weiße Brille auf habe. Aber ich finde, wir haben mega gut mitgehalten. Wir haben eine Haltung gezeigt. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen. Wir waren läuferisch da. Und wir waren ja schon Ende erster Halbzeit auf einmal blank vorm Tor, so 20 Meter vorm Tor kriegt der Romano, spielt den Ball. Anfang zweiter Halbzeit, Stay, die Chance, die er hat. Dann Justin, wo er alleine auf ein Tor zugeht. Also, gesagt, tut mir leid, nochmal. Wir kritisieren nur den Stürmer Justin Ngra. Ich kritisiere nicht den Menschen. Ich kenne den Menschen gar nicht. Ich darf den gar nicht kritisieren. Aber das war doch jetzt diese Saison, Sepp, die 6. oder 7. hochkarätige Chance, die der Justin nicht macht. Ich kann mich an das Auswärtsspiel in Dortmund erinnern. Da geht er zweimal alleine auf den Torwart. Ich kann mich jetzt erinnern, in Hoffenheim geht er alleine auf den Torwart. Und diese kläglichen Abschlüsse finde ich einfach nur total beängstigend. Ich sage echt beängstigend. Wann will dieser Junge denn mal ein Tor schießen? Daniel Thun meinte ja dann nachher im Interview, ja, der hat den Kopf zu, wir müssen den Kopf bei ihm freikriegen. Also wenn ich Daniel Thun wäre, ich würde den jetzt nach jedem Training Scheiß was auf Belastungssteuerung mit den Augenzwinkern. Nach jedem Training 10 Minuten, ich stick dir steil den Ball und du gehst alleine auf den Torwart zu. Das machst du jetzt 10 Minuten lang. 50 Mal läufst du mit dem Ball jeden Tag alleine auf den Torwart, damit du halt dann auch das Selbstvertrauen kriegst, das auch im Spiel zu machen. Also ich finde das echt kläglich, was der diese Saison vergeigt hat. Es war klar, schade natürlich, dass Musa raus muss, aber war klar, du musst Musa rausnehmen, wenn du nur noch mit 10 Mann spielst, weil du brauchst den Justin zur Entlastung. Einen schnellen Justin, das war natürlich schade für Musa. Aber er hat ja schon gesagt, gegen Dortmund kriegt er wohl die zweite Chance, nochmal von Anfang an zu spielen. Und unterm Strich gesehen, machten wir Hoffenheim viel zu wenig. Hoffenheim 1-0 nur. Und wir haben uns jetzt nicht an der Wand gespielt. Wir haben dann 27 Mal den Pfosten getroffen oder so. Also es war viel zu wenig, hat aber gereicht. Und natürlich, Sepp, ich habe dir das Bild geschickt sofort. Liebe Jungs, Hoffenheim ist echt und ist und bleibt ein Provinzverein. Die Tageskassen hatten noch auf. Sepp, ich habe dir das Bild geschickt auf jeden Fall von der Tageskasse. Und es waren ja 30.500 Passen rein. Es waren 28.500 da, 200 freie Plätze in der Situation. Ja, ist schon sehr, sehr schade, dass da nicht mehr hingehen. Und Sepp, ganz kurz nochmal, wir besprochen, wenn Hoffenheim Champions League spielt, ist das echt ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball aufgrund der Auswärtsfans. Ne? Wenn ich sogar bei Heimspielen noch nicht mal, wo es um alles geht, um die Champions League, die Bude vollkriegen, wie viele Leute fahren dann mit, wenn Hoffenheim in Real Madrid spielt zum Beispiel, fallen wahrscheinlich nur 200 Leute mit oder so. Und deshalb sehr, sehr schade, aber unterm Strich gesehen, Sepp, wir sind durch. Danke an Bayern, danke an Ole Werner. Auch nochmal danke an Ole Werner. Werder kriegt einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag, weil er in die Champions League gekommen ist. Also diese Verträge, die Werder aushandelt, finde ich gar nicht so schlimm. Und damit du jetzt auch nochmal zu Wort kommst, Entschuldigung für meinen sehr, sehr langen Monolog, aber ich war halt im Stadion. Du kannst ja was zu den beiden Neuzugängen sagen. Also einer ist ja schon fix, der andere soll ja heute oder morgen zum Medizincheck kommen. Also die Saison ist durch. Man muss ganz viel analysieren. Also die ganzen obenen Leute müssen ganz, ganz viel analysieren. Daniel Thune, eine komplette Vorbereitung, freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, der kann was erreichen, hat er in Düsseldorf auch gezeigt, was er mit so einer Mannschaft erreichen kann. Erst gegen den Abstieg, dann die Mannschaft nach oben gebracht. Hoffenheim hat es auch bewiesen. Letztes Jahr 15. mit 32 Punkten. Mund abwischen, weitermachen, wir haben es geschafft. Und man muss ja auch wieder recht geben, die anderen Mannschaften haben halt nicht so viele Punkte wie wir, also müssen wir doch was richtig gemacht haben. Es gibt wohl nur 3 schlechtere Mannschaften, das wird so sein, aber die haben halt nicht so viele Punkte geholt wie wir. Mund abwischen, wir haben die Liga gehalten, zum Glück. Und Sepp, vielleicht hast du Lust, Entschuldigung, jetzt bin ich auch fertig, vielleicht hast du Lust, über die 2 Neuzugänge zu reden.
Ja, über den einen haben wir ja schon gesprochen, aber ich wollte noch ein paar andere Themen anbringen. Ja. Habe ich zwar wieder ein bisschen was vergessen, aber ich habe ein Thema, was ich mit euch noch besprechen wollte, weil wir Saison, Kaderplanung, Neuzugänge, alles mal bereden wollen. 28.05. 19.30 Uhr, wieder Community Talk, könnt ihr euch wieder anmelden. Wir gucken mal, dass wir da wieder die Hütte voll kriegen, sozusagen. Also schreiben wir auch nochmal drunter, das wollte ich schon mal sagen, 28.05. Ja, du hast es schon gesagt. Eine Sache ganz, ganz wichtig, ich wollte jetzt eigentlich mit Musa starten, das war jetzt aber nicht das, was ich ansprechen wollte, sondern eine ganz, ganz entscheidende Sache. Endlich! Ich habe 33 Spieltage gewartet für eine Aufstellungsentscheidung in der Innenverteidigung und endlich kommt man mal hier hin. Und dann stellt so, also die Deichstube, wir sagen es ja mal, ne, der wird nachher, der Daniel Thune in dem Deichstuben-Interview da, diesen 11 Minuten wirklich gefragt, ob das dann die Ablöse schmälert. Ja. Erstmal eine blödsinnige Frage aus meiner Sicht. Aber endlich wurde mal entschieden und es wurden mit Pieper und Friedel in Anführungsstrichen, auch wenn natürlich jedes Spiel immer unterschiedlich ist, die besten Innenverteidiger aufgestellt in der Viererkette. Auch wenn das natürlich nach 2-3 Minuten Makulatur war. Aber da hat man endlich mal die vernünftige Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, gar keine weitere Karte uns abgeholt, also eine Gelbsperre. Von daher können wir es im Vollen schöpfen. Ja, vielleicht ist auch Agu dann wieder fit, sodass er da an der Außenbahn spielen kann für Yuki. Ja, erstmal, das fand ich mal entscheidend und gut. Man hat halt nach vorne, wir haben gesehen, bei Justin wollte ich noch was zu sagen, da verstehe ich es auch nicht. Weißt du, du hast vollkommen recht, diese Abschlüsse sind so erbärmlich, das sind so C-Jugendschüsse. Aber ich finde, er hat auch aufgrund seiner Schnelligkeit auch mal die Möglichkeit, weißt du, mit rechts anzutäuschen, dass er ins lange Eck schießen will und nochmal so einen Schlenker zu machen. Ne? Abzuknicken, Torwart ist eh vielleicht unten und so und ihn dann einfach reinzuschieben. Ja, jetzt sage ich mal, bei der Szene war so ein bisschen seitlich, okay, wenn er mit rechts dann kommt und nach links weiter zieht, ist der Winkel noch spitzer. Aber er hat, du hast es auch erwähnt, ein paar Szenen sogar richtig, wo der, also nicht in dem Spiel, aber generell in der Saison, wo er sogar noch zentral da war. Und wenn ich es dann mit dem Abschluss nicht kann, ja, dann mache ich dann nochmal einen Übersteiger oder einen Schlenker und gehe am Torwart einfach vorbei. Ja. Also, das verstehe ich bei ihm überhaupt nicht. Und ich will aber nochmal was sagen zum Kader insgesamt. Aus meiner Sicht müssen wir einen richtig großen Kaderumbruch machen. Ich hatte übrigens eine Überschrift gesehen bei Eintracht Frankfurt. 30 Transfers geplant, so vielleicht bei Werder nicht, aber ich wäre auch bei 10 bis 15. Deswegen nochmal Community Day, können wir drüber reden. Am Ende der Saison sollten wir nochmal drüber reden. Und ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben, weil die Saison war echt sehr anstrengend und ja, über die Qualität der Bundesliga habe ich einfach schon gesprochen. Echt erbärmlich, was so die Punkte angeht, aber soll uns ja auch egal sein. Wir können uns da genüsslich den letzten Spieltag anschauen. Und wäre auch gut, wenn Musa da nochmal eine Chance bekommen, wenn er gut trainiert diese Woche. Der Startelf fände ich gut. Und dann schauen wir auch mal, was alles kommt. Zu den Transfers, mit dem einen haben wir schon noch gesprochen. Der andere ist Herr Schucki, der aus der zweiten spanischen Liga kommt. Auch eben, tja, wo eigentlich so im offensiven Mittelfeld bisschen so zu Hause ist, kein richtiger Spielmacher, halt also über außen geht. Ja, soll wohl mehr oder weniger gerade eben schon beim Medizincheck sein. Auch einen Vierjahresvertrag bekommen. Das wird jetzt auch nicht der riesige Kracher, denke ich mal, Scoop, aber ich finde es gut, ablösefreie Spieler sind da, man muss den Kader jetzt schon ergänzen, wir werden vorhin noch unsere Baustellen haben. Wie gesagt, ich sehe da auf jeden Fall im Mittelstürmerbereich noch jemanden, der eigentlich so irgendwo zwischen 25 und 30 sein sollte, mit gewisser Erfahrung, mit einer gewissen Erfolgsquote und da muss man mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt hier noch so verrückte Sachen macht, wie Isaac Schmidt behalten oder Maxi Wöber oder was auch immer. Ja, also bleibt spannend, auch ob es für Koulibaly wirklich Angebote gibt. Da gibt es ja dann teilweise die Gazetten, die schreiben, dass nur noch die großen Vereine dran sind. Ja, warten wir mal ab. Bisher gibt es ja noch nichts Konkretes.
Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, selbst natürlich, dass er echt mit Viererkette gespielt hat. Das habe ich natürlich ganz vergessen durch die rote Karte. Ja, endlich mal richtig reagiert und er hat dann auch einen Tag später in dem Deichstuben-Interview, was du gerade gesagt hast, hat das ja angesprochen. Ich glaube, ich kann ihn sogar zitieren. Er hätte gesagt, und wenn die Ablösesumme jetzt geringer wird, dann ist es halt so, weil er nicht gespielt hat. Also die Aussage von Daniel Thun fand ich überragend. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist das so, weil es zählt nur der Erfolg der Mannschaft und das stellt er ja damit nochmal richtig raus. Und auf jeden Fall, da war er sich endlich mal mutig gezeigt, okay, dass nach 3 Minuten die rote Karte kommt, da kann natürlich keiner mit rechnen. Auf jeden Fall aber endlich mal mit Viererkette gespielt, dass das richtig gut war. Ja, und sonst, wie gesagt, nochmal. Ein Mund abwischen unter die Saison, aber wir machen eigentlich einen Nachbericht zu diesem Spiel. Und zu diesem Spiel haben wir ja, glaube ich, alles gesagt. Es war echt verwunderlich, wie gut wir mitgehalten haben, fand ich auf jeden Fall. Meiner Meinung nach hat man selten gesehen, dass Hoffenheim einen Mann mehr hatte, weil sie auch zu wenig gemacht haben. Das habe ich ja gerade auch gesagt. Aber nochmal, was Daniel Thun angesprochen hat, was ich hier auch nochmal ansprechen muss. Die Haltung der Mannschaft, die war diesmal richtig extrem gut. Ne? Da hat echt jeder für jeden gefightet. Die sind verdammt hart in die Zweikämpfe gegangen. Die wollten da jeden Zweikampf gewinnen. Und so weiter. Und es war auch eine Körpersprache da bei jedem Spieler. Es ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, den konntest du auch vergessen. Nein, jeder Spieler hat auch eine Körpersprache gezeigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sah echt richtig, richtig gut aus in der Hinsicht. Und wenn es dann fast noch unentschieden spielt, dann hätten wir uns aus eigener Kraft gerettet. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Aber so musste man dann halt noch bis 20.30 Uhr warten und das Traumtor von Olisee uns angucken. Mit einem Pfostenschuss von Wolfsburg nachher noch, aber dann wäre es da unentschieden gewesen. Dann wäre für uns auch okay gewesen. Deshalb ich gar nicht mit einem sehr positiven Gefühl aus dem Spiel raus und man weiß nicht, was gewesen wäre, wenn 11 gegen 11, alles Utopie, wenn wir darüber reden würden. Aber auch mit einem Mann weniger hat es Werder richtig gut gemacht. Wir haben ja 87 Minuten mit einem Mann weniger gespielt und ich dachte dann auch so, ab der 75., 80. Minute verlässt uns die Kraft, aber den Eindruck hatte ich gar nicht. Wir haben noch den möglichen Handelfmeter. Justin, seine Chance war, glaube ich, in der 80. Minute, wo er allein auf ein Tor zugeht. Also ich fand es auch sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich sage merkwürdig, dass wir so eine gute Kondition hatten. Ich dachte, wir sind sowas von platt, dass es nach hinten gar nicht mehr hinhaut. Aber das war echt richtig, richtig gut. Wir haben hier einen Mann gestanden, hundertprozentig.
Genau, trotz allem würde man sagen, bei der Laufleistung 123 laut Kicker zu 109. Das ist dann doch mehr als ein Spieler, würde ich sagen. Aber du hast es angewähnt, mein Arzt jetzt bin ich nicht so.
Ja, aber Entschuldigung, der eine Spieler war ja Yuki, der rot gekriegt hat.
Ja, ja, aber du siehst ja, dass du, wie viel sind das jetzt auseinander?
Kurz 14
Kilometer. Also der ja schon ein sehr, sehr
intensiver
Spieler.
Ja, okay.
Ja. Also man wäre irgendwie vielleicht 2-3 Kilometer weniger gelaufen, aber jetzt auch nur philosophisch betrachtet. Wir hatten 15-11 also Torschüsse gegen uns. Aber da hast du recht, wir hatten, glaube ich, auch strategisch irgendwo auch schon was gesehen. Da waren wir fast pari, hatten auch drei Ecken bei 8 Gegenecken. Aber man muss natürlich auch sagen, du hast es erwähnt, das war auch unser Italien-Moment, oder? Das war unser Italien-Ecken-Moment. Wie bei Deutschland, ja. Italien, ja. Dass man da erstmal macht, dass der so einen uns miserablen Pass, dann ist der Pieper dann noch hinter der Bande und dann ist das doch schon. Ja. Und die laufen auch nicht. Also ich habe immer nochmal extra angemacht, jetzt hier nochmal für die Vorbereitung. Da merkst du richtig, die schalten sofort und bei Werder, da stehen die nur oder gehen.
Ja. Und da hat der Friedl ja, ich habe es gerade gesagt, da endlich mal Hut ab vom Friedl, dass er da mal seinen Mund aufgemacht hat und richtig Tacheles geredet hat. Und da hätte er ja 100% recht mit. Das war ja wie im Schlafzimmer. Also da hat ja keiner reagiert. Also es war echt erbärmlich.
Ja. Aber auch sehr merkwürdig dann zu so einer Phase, wo man, ja klar, die hatten auch noch ein paar Chancen. Die haben ja auch nachher, die hatten so ein, zwei Schüsse auch öfters mal daneben. Einen, glaube ich, auch nochmal gegen Latte oder Pfosten, was es war. Die waren natürlich immer wieder gefährlich, hatten es aber, haben es aber auch nicht so gut gemacht. Genauso wie du es beschrieben hast, die Hoffenheimer. Und ja, da war durchaus mehr drin. Und ja, diese Elfmeter weiß ich jetzt nicht. Ja, die Hand liegt halt super nah dran, aber ich finde, es gibt so viele Elfmeter, die auch wieder gepfiffen werden für irgendwas, wo ich jemand, der Fußball spielt, dem auch keine Absicht unterstellen würde. Ich will es mal so ausdrücken, ja. Er hat jetzt auch nicht die Hand hinter dem Rücken, ja, wo wir das andere machen, bei den Flanken. Sondern die war zwar angelehnt, aber. Also, oh, ich weiß nicht. Wie gesagt, dieses Fahr und Elfmeter und Hand, das regt mich sowieso auf. Entweder ist immer Elfmeter im Strafraum oder halt jetzt nur die klaren Sachen, so wie früher, wo die Leute als Handballtorwart auf der Linie waren oder so.
Auch wenn beide Entscheidungen gegen Werder getroffen wurden, ich habe es mir nachher nochmal im Fernsehen angeguckt und ich finde, beides richtig entschieden. Ich finde, das ist eine rote Karte und ich finde auch, dass es kein Handspiel ist. Ich persönlich, ja, das ist meine persönliche Meinung.
Du weißt, wie oft sogar beim Fahr sowas vielleicht auch, oder was heißt wie oft? Es gab bestimmt beim Fahr auch Sachen, wo es dann noch zum Handelfmeter führt.
Würde ich sagen. Und nochmal, selbst was ich auch noch unbedingt hier erwähnen muss, und gut, dass ich da jetzt doch dran denke, nochmal, wie super ruhig und sachlich der Mio Backhaus seine Aufgaben erledigt, ne? Wie der die Flanken jetzt auch runterflügt, weißt du noch, wie wir am Anfang gesagt haben, schlechte Strafraumbeherrschung? Also der hat jede Flanke wieder runtergepflückt, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit Ball am Fuß ist er ruhiger geworden. Auch zwei wieder super gehalten, ne? Den einen kurzen Eck hält er super auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz, ganz großen Respekt, den muss ich nochmal erwähnen. Also wenn man einen Spieler der Saison wählen müsste, dann gibt es für mich nur Stay oder Backhaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese zwei, und da würde ich, glaube ich, sagen, Backhaus ein bisschen davor sehen. Okay, Stay macht gegen Doppelpack, macht wieder die meisten Tore. Aber für mich definitiv auf der gleichen Stufe, was der Backhaus aus dieser Saison nochmal seine erste Saison gegen den Abstieg nach dem Riesenfehler gegen Pauli, aber das Tor geht ganz alleine auf seine Kappe, wie er da rausgekommen ist, ne? Also wie er das weggepackt hat, in dem Alter, Chapeau. Und nochmal, ich habe den sehr extrem beobachtet, auch gerade in der ersten Halbzeit, wo dann die rote Karte kam, der hat weiter die Ruhe ausgestrahlt. Ganz großen Respekt, Sepp. Also auch im Stadion, der strahlt eine richtige Ruhe aus der Tür.
Ich hätte mir nur ein einziges Mal, das war so ein Kopfball, ich glaube, der geht gegen den Außenposten oder gegen das Außennetz, hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Der kam so ganz leicht schon an den Fünfer dran, dass er da vielleicht nochmal draußen ist. Okay. War in der zweiten Halbzeit irgendwas, aber ansonsten ja. Also es war jetzt kein...
Und für mich,
musste, aber wenn er noch weiter nach oben will, dann muss er den noch holen.
Ja, und das sage ich dir, gib ihm noch eine Saison, spielt er noch eine Saison, er ist auch U21-Nationaltorwart. Ich sagte, eine Saison noch und dann können wir ihn auch nicht mehr halten, weil dann kommen definitiv die Anfragen der anderen Vereine. Wenn er nochmal so eine konstante Saison spielt, dann ist dann die Saison auf jeden Fall weg.
Ja, da bin ich bei, der war wirklich sehr gut. Und aber das sind auch alte Sachen, wo wir mit euch drüber sprechen können.
Genau.
Und gucken mal, was wir machen, wie wir alles verkaufen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, 10 bis 15 Spieler möchte ich gerne im Transfermodus sehen. Das heißt ja auch teilweise, dass sie kommen, aber... Ich kann mir halt gut vorstellen, ohne jetzt, dass wir so wirklich da in der Tiefe drüber reden, dass wir halt von den Leihspielern vielleicht höchstens einen verpflichten, wenn überhaupt. Aber sind die Ablösesummen ja auch relativ hoch. Nehmen wir mal ein Beispiel Poetas, der ja etwas stabiler geworden ist, aber jetzt natürlich auch nicht mehr so viel Fantasie mitbringt mit dem Alter. Aber ich glaube, können wir gerne mal korrigieren. Irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen müssten da, glaube ich, drinstehen in der Ablösesumme. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Aber so die Größenordnung, ne? Und selbst den Yuki, der ist, glaube ich, bei 4 oder 4,5. Ja, Also weiß ich.
Ist ja auch immer abhängig von dem abgegebenen Verein. Vielleicht will der abgegebene Verein den ja auch wiederholen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das Heft des Handels ganz alleine bei Werder Bremen liegt, oder?
Ja gut, wenn dann, nee, da sind ja teilweise schon Ablösesummen verhandelt. Wenn Werder die bezahlt, dann ist das so. Aber echt? Wie gesagt, okay. Manche Sachen, Puerta, finde ich, hat sich gut reingebissen, so ein bisschen, ist lauffreudiger, wir haben gesagt, mit dem Ball immer schwierig, auch wenn er ab und zu mal ganz, also eigentlich einen ganz guten Schuss hat, der aber so ein bisschen Zielwasser braucht, aber wo wir jetzt hier schon so offen reden unter uns, wie viel würdest du zum Beispiel für so einen ausgeben? 2-3 Millionen?
3 Millionen.
Soweit dann dazu. Gerne mal eure Meinung zu all den ganzen Transferthemen drunter schreiben. Könnt ihr gerne schon mal ein bisschen was machen. Auch zum Spiel, ob ihr total erleichtert seid. Also ich bin wirklich froh, dass wir es geschafft haben und jetzt nicht auf diesen letzten Spieltag noch hinarbeiten müssen, damit Punkten gegen Dortmund und so weiter und so fort. Ganz, ganz schwierige Kiste. Von daher für uns ja auch anstrengende Saison, auch wenn es noch nicht vorbei ist. Gott sei Dank geschafft. Und da muss einiges besser werden, ja. Auch mal so sehen, was die Kaderzusammenstellung angeht.
Was im Stadion meiner Meinung nach noch schlimmer zu sehen ist als am Fernsehen, ist leider immer noch die ewige Diskussion der Standards, ne? Auch wenn wir einmal weniger im Strafraum waren, ne? Beim unserer Ecke, ne? Aber alter Schwede. Alter Schwede. Wir hatten 3 Ecken, glaube ich, und alle 3 konntest du wieder alle in die Tonne kloppen. Da konntest du den Ball auch sofort gleich ins Ausschießen und wäre genau das Gleiche gewesen. Also es ist so schlimm mit anzusehen. Also das. Es ist der erste Punkt. Zell am Ziller, Trainingslager. Allererstes 3 Stunden mindestens Standardtraining muss der Daniel Thune machen. Also, das wirklich, das waren wieder ein Eckensepp. Alter Schwede.
Ja, und wenn man bedenkt, als Beispiel das Tor, was wir kriegen, da würde ich jetzt mal sagen, das fällt ja nicht, weil Hoffenheim unbedingt einmal mehr ist, sondern es fällt einfach wegen der Gedankenschnelligkeit. Ja.
Genau, ja, genau. Ja,
weil hast du ja gerade schon gesagt. Wenn 5 Bremer mehr gestanden wären, wäre es trotzdem gefallen.
Und nee, definitiv.
Wir haben es ja auch oft genug gesagt, diese Standards ist ja was, ich glaube hier bei PSG oder so, die machen immer Anstoß, dass sie den Ball irgendwie ganz außen schießen, damit sofort pressen und so weiter. Es gibt so viele Dinge, guckt euch da 100 Instagram- und TikTok-Videos an, aber es gibt gar kaum Varianten und das ist echt ein großes Problem bei Werder, dass man sich damit nicht beschäftigt, weil ich bin bei dir. 3 Ecken, 1 Elfer, aber bei uns heißt es 300 Ecken, 1 Elfer und den Elfer verschießt man noch. Das ist unser Problem so ein bisschen. Ja. Als Standards waren das ja, glaube ich, 1 Eckentor, ne? Und 1 Freistoßtor, hätte ich jetzt gesagt. Ganz grob, vielleicht waren es 2. Aber ein bisschen wenig halt.
Ja, definitiv. Das ist so.
Von daher, ich denke mal, können wir das Kapitel erstmal schließen. Aktuell Tabellenplatz 15, 32 Punkte. Rest ist jetzt auch völlig egal. Können wir noch ein bisschen klettern? Ja, theoretisch noch. Ist Gladbach hoch, Platz 13, wird aber schon schwierig wegen der Tordifferenz. Köln könnte man noch holen, die Kölner haben auch 32 Punkte, aber dann müsste man sie punktemäßig überholen. Ja, Rest ist uns eigentlich egal. Oder es gibt also über die anderen müssen wir glaube ich nicht mehr reden. Da würde ich fast sagen, gehen wir mal weiter zu den anderen erfreulichen Ergebnissen. Frauen-Bundesliga, gegen Tabellen letzten kann man schon mal auftrumpfen, nur zeigt es schon 7-0. Ist aber auch krass, die Tordifferenz ist jetzt +4, das heißt, obwohl wir eine Mannschaft sind, die auf Tabellenplatz 6 steht mit 40 Punkten, haben wir es jetzt geschafft, das wieder auf eine positive Tordifferenz zu kommen, 39 zu 35 Tore, das ist aber auch übel. Jetzt haben wir gegen Jena von 39 Toren haben wir 7 dann geschossen. Das ist ein Sechstel.
Mhm.
42, ne? 6 mal 7. Mhm. Und jetzt weiß ich gar nicht, das Hinspiel, jetzt kommt, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Da sieht man aber auch wahrscheinlich, was das Problem ist, dass man hier vielleicht auch gegen Jena die meisten Tore geschossen hat insgesamt. Wo war denn das Hinspiel? Wie ging das aus? Nee, da haben wir nur ein Tor geschossen. 1-0, okay.
Ja. Aber kein Gegentor gegen Jena bekommen. Das ist schon mal gut.
Ja, stimmt. Das ist schon mal gut. Nach oben geht nicht mehr. Hoffenheim hat 45 Punkte. Wie gesagt, wir 40. Tabellenplatz 5. Und nach unten geht auch nichts mehr. Da haben wir 6 Punkte Vorsprung. Ein Spiel noch. Ja. Alles soweit. Okay. Spiel kann ich euch auch nochmal sagen. Am nächsten Spieltag gegen den Spielmann in Leverkusen. Aber die sind jetzt noch vor uns als Vierter. Ich würde fast meinen, dass der 6. Platz dann die beste Platzierung in der Bundesliga war von Werder, von den Mädels. Von daher schon mal Glückwunsch. Und dann gehen wir nochmal rüber zu unserem anderen Sorgenkind. Also die Mädels waren ja nicht so sorgenerprobt wie die U23, aber die haben auf einmal gegen den damals noch, glaube ich, Tabellen-Dritten sogar waren die, jede Lot 2 4-0 gewonnen. Richtig krass. Haben jetzt 40 Punkte und sind Tabellenplatz 12. Haben jetzt aber auch keine Chance mehr, den HSV 2 U23 zu überholen. Die haben nämlich 4 Punkte Vorsprung. Und das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Wir haben es auch nicht geschafft, den HSV zu überholen. Das heißt, da ist die Schmach schon da. Scoop, da muss sich einiges ändern. Und Daniel Thun hat ja gesagt, er hat ja auch weiterhin den Vertrag sich erarbeitet. Von daher sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ob das jetzt mit ihm so die eine glorreiche Zukunft hat, weiß ich jetzt nicht. Er hat uns zumindest mal gerettet. Aber ob ich den mir jetzt so über die 3-4 Jahre vorstellen kann, muss man mal gucken. Es kann sein, dass er jetzt einfach nur Schadensbegrenzung gemacht hat und der uns jetzt in der Sommerpause überrascht. Und vielleicht hat er im Interview auch gesagt, so ein bisschen ja, attraktiveren, was ist attraktiveren? Vielleicht etwas ansehnlicheren oder kombinierfreudigeren Fußball zu zeigen, was den Torabschluss und die Tore angeht, weil Werder hatte irgendwie das Problem, so bis zum 16er passabel und danach kommt nichts mehr. Ne?
Ja, er hat ja auch angesprochen von den Veränderungen, ne, dass es viele Veränderungen geben wird, hat er auch angesprochen und dass er jetzt sein Fußball spielen möchte, dass er anders agieren möchte. Hörte sich meiner Meinung nach gut an. Was ich aber noch machen möchte, ist noch ein weiteres Ergebnis. Du machst ja immer die Frauen und die U23. Ich möchte noch ein weiteres Ergebnis hier weitergeben. Unsere U19 hat gegen einen Dortmunder Vorortverein gespielt, gegen Dortmund Hombruch. So heißt der Verein. Der Verein heißt Hombruch e.V. Die erste Mannschaft spielt nur in der Landesliga hier in Dortmund, aber die haben eine super Jugendarbeit in Dortmund. Und die spielen sogar Bundesliga gegen Werder Bremen. Und da hat die U19 von Werder nach 0-1 Rückstand in Hombruch e.V. 2-1 geschlagen am Wochenende. Das war wichtig, weil das ging hier auch durch die Dortmunder Presse, auf jeden Fall.
So, dann schreibt bitte alles rein. Alle Kommentare, was ihr gemacht habt während des Spiels, wie ihr gefeiert habt das ganze Wochenende. Guck mal, das habe ich dir gar nicht gesagt. Bei uns hier um die Ecke war nämlich noch so ein schönes Feuerwehrfest. Das heißt, ich konnte, während du auf der Heimfahrt warst, hier natürlich das fröhliche Ergebnis hier noch bis in die Nacht feiern quasi. Also mit schönem Wetter, ne? 22 Grad waren ja bei euch vielleicht auch. Also alles super. Tag hat sich gelohnt. Und da würde ich sagen, wir machen mit dem Vorbericht weiter für Dortmund. Ende der Woche. Euch eine schöne Woche. Für manche ja sogar eine kurze Woche, je nachdem, wie ihr arbeiten müsst. Guck mal, noch einen schönen Rausschmeißer und dann würde ich sagen, 34. Spieltag und dann haben wir die Saison auch fertig. Scoop, in dem Sinne. Ciao, ciao.
Ja, nochmal lieben herzlichen Dank an RB Leipzig und an Bayern München. Ich hätte es echt nicht mit meinem Kopf vereinbaren können, wenn der 34. Spieltag gegen meine Heimatstadt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, wenn es da um alles gegangen wäre, da wäre ich echt durchgedreht. Und deshalb nochmal, es ist ein reines Freundschaftsspiel am letzten Spieltag gegen den BVB und das finde ich hervorragend für meine Nerven. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Er war Weltmeister. Einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen,
Schluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdei. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.